Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Viel besser kann man nicht in die neue Saison starten. Schalke gewinnt mit 2:1 gegen Hertha BSC und verschafft seinen Fans einen richtig, richtig geilen Abend. Wir sprechen über das Spiel. Wir finden den Spieler des Spiels, was gar nicht so einfach ist, weil sich diesmal echt viele aufgedrängt haben. Und wir erzählen euch alle Geschichten rund um Schalke gegen Hertha. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Noch 33 Spieltage bis zum Aufstieg, hätte ich gestern Abend direkt nach dem Abpfiff gesagt. Inzwischen wurde mir davon abgeraten, es zu sagen, mit Recht. Es gibt dumme Kommentare, es gibt berechtigte Kommentare, das ist ein bisschen zu viel der Euphorie. Aber Schalke hat gestern einen wunderbaren Abend gehabt, 2:1 gegen Hertha BSC. Es war ein Auftakt nach Maß, es war Balsam für die geschundene Schalker Seele. Wir haben heute Morgen gute Laune und reden über das Spiel bei 1904 Inside Schalke. Wir, das sind unser Schalke-Experte Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Ja, was war das für ein Abend? Wir haben, glaube ich, alle unter der Woche so ein bisschen gehofft, dass es so wird. Aber so richtig getraut hat sich, glaube ich, keiner, das so auszusprechen, aber am Ende zeigt Schalke ein super Spiel, gewinnt 2:1, holt 3 Punkte ein gegen Hertha BSC. Ja, wo soll man anfangen? Robin?
Das ist ja eigentlich genau das Schalke, was immer alle sehen wollen. Das ist dieses positive Schalke, was man zuletzt sehr, sehr, sehr wenig gesehen hat, mit diesen Emotionen, mit dieser Wucht, dieser Stadion mitbringen kann, dieser Stimmung, der Fußball hat dazu beigetragen natürlich, dieser Hurra-Fußball, dieser Attacke-Fußball. Und das ist dieses positive Schalke, was alle sehen wollen und was ganz, ganz schön sein kann.
Gewohnt nüchtern für den unnüchternen Teil. Du warst gestern natürlich auch im Stadion. Ja. Du hast gefeiert, oder?
Ich habe gefeiert. Das hört man auch ein bisschen an meiner Stimme. Das war wirklich FC Schalke Gelsenkirchen geil 04. Es fing mit der Choreo an über die gesamte Nordkurve, die beeindruckend war. Ich meine, Schalke-Choreos sind oft und sehr oft beeindruckend. Die war aber auch wieder... Von der ersten Sekunde an war klar, letzte Saison ist abgehakt, vorbei. Ein neues Schalke soll in die neue Saison starten. Und dass das dann nicht nur auf der Tribüne mit so einem fetten Support anging, sondern eben auch mit einem wirklich geilem Spiel, mit geilem Fußball, der mitgerissen hat. Die erste Halbzeit war fand ich sensationell. Und wenn wir gleich vielleicht so ein bisschen die Spieler durchgehen, mich haben so viele Spieler positiv überrascht. Ich habe mich verliebt in einen neuen, vielleicht kommen wir noch dazu. Also ich habe immer noch Gänsehaut.
Es ging ja schon positiv los. Im Vorfeld wurde ja befürchtet, dass es Probleme gibt mit den Einlasskontrollen, mit den Tickets. Da ist nicht alles rund gelaufen. Die Dauerkarten wurden teilweise zu spät verschickt. Wir haben auch darüber berichtet in der WAZ. Im Nachhinein muss man sagen, Schalke hat einen richtig guten Job gemacht. Es ist alles reibungslos. Es hat reibungslos funktioniert. Ich glaube, ich war noch nie so schnell im Stadion. Das hat also nicht anstehen, sondern ich konnte wirklich direkt durchgehen. Handy vor das Lesegerät halten, war drin. Alles gut. Und das war im Grunde schon mal so der Auftakt für einen richtig gelungenen Fußballabend.
Ja, es war super. Sina hat es gesagt, erste Halbzeit war überragend, Einzelspieler waren gut. Es gab keinen, der abgefallen ist. Ich habe in meinen Noten, könnt ihr auf WAZ natürlich nachlesen, glaube ich, keine Note 4 gegeben, wenige Dreien, ganz, ganz viele Zweien, dreimal Note 1,5. Es war richtig, richtig toll. Und ich freue mich dann auch für einzelne Spieler. Du hast ja deine Verliebtheit schon angesprochen. Und gerade junge Spieler, weiß ich nicht, nehmen wir Vitali Becker, der spielt zum allerersten Mal für Schalke. Der ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Der spielt seit 9 Jahren, glaube ich, für Schalke 04. Und dann so ein Debüt. Weiß ich nicht, was man da fühlen muss. Das sind so Gefühle, die wir wahrscheinlich alle nie erleben werden, weil diese Höhen werden wir nie erreichen als normaler Mensch. Und der mit seinen 20 Jahren spielt er gegen Fabian Rehse, den vielleicht besten Spieler der Liga, ganz locker. Zweite Halbzeit hat er da seine 2 super Aktionen in Folge vor der Südkurve, nimmt die Kurve noch mit. Also überragender Typ, also den kann man es ja noch gönnen zum Beispiel.
Wir können ja mal eine Kategorie starten, die wir letztes Jahr zu allen Dingen zum Saisonende hin öfter ausfallen haben lassen, weil es einfach nicht keinen Anlass gab.
Spieler des Spiels.
Und da gibt's dieses Mal, glaube ich, echt viele Kandidaten. Ich habe gerade von Vitali Becker gesagt.
Ich habe auch Vitali Becker angestimmt. Von mir eine der drei 1,5 bekommen. Einfach, weil es sein Debüt ist und weil er so abgerissen hat auf der linken Seite. Auch der Gewinner der Vorbereitung haben wir schon thematisiert. Für mich hat er den Titel Spieler des Spiels heute verdient. Mhm. Aber andere sind auch in der Verlosung.
Ja, klar. Kann ich zum Beispiel total nachvollziehen. Gehe ich mit Wahnsinnsdebüt. Wahnsinns-Startelf-Debüt, und das meinte ich gerade immer mit Verliebtheit so ein bisschen, war von Remmert auch. Der Junge hat mich komplett mitgenommen. Dem würde ich persönlich dieses Mal den Titel geben. Aber es gibt, wie ich finde, darüber hinaus auch noch etliche Kandidaten. LVC ist gelaufen und nicht einen Meter umsonst. Der Typ, dass der Kilometer reist, wissen wir ja, wussten wir ja, aber unfassbar effektiv. Sanchez, ja, oft gescholten, Mega-Job, Katic Becker in der Abwehr, richtig stark, also... Wem nominierst du?
Ich bin auch bei Peter Remmert. Vielleicht nicht, weil er der spielerisch beste Spieler war. Schallenberg konnte man ja auch erwähnen, auch ja, von absolut. Uns aufgescholten. Ja. Aber Remmert schon deswegen, weil es das Gesamtpaket schnappt. Ne? Der hat sein erstes Startelf-Spiel, der macht einen super Job, der beschäftigt vor allem die Leute. Und vor allen Dingen ist er richtig, richtig überlegt in der Situation, wo er das Tor vorbereitet.
Ja, gedankenschnell bleibt
genau, in der Konzentration. Fällt hin, ja. Andere hätten wahrscheinlich reklamiert auf Elfmeter
ja.
und
ja, vor allem die Herthaner haben ja auch irgendwie alle auf den Schiri geguckt und geschaut, ob es einen Meter gibt oder nicht.
Genau.
Und Remmert spielt weiter, legt ihn im Liegen da quer auf Silla. Überragende Szene. Ja. Er meint auch, der verrückteste Assist seines Lebens. Ja. Ich glaube, so viele Profi-Assists hat er noch nicht. Das war sein erster. Aber ja, überragend. Also, wenn man bei Peter Remmert mal bleibt. Nach dem Spiel haben wir ihn gesprochen und ganz ruhiger Typ, wirkt auch sehr intelligent. Und man war ihm anzumerken, dass er da auch ein bisschen sprachlos war. Ne? Er hatte nicht damit gerechnet. Also ein, zwei Tage vorm Spiel hat er wohl ansatzweise erfahren, dass er starten könnte. Aber er hat vorher, glaube ich, 23 Minuten in der zweiten Liga gespielt letztes Jahr. Hat vor allem U23 gespielt. Dass er noch so am Abend da sprachlos ist, ist das Normalste der Welt. Und sehr sympathisch dabei. Und diese Leidenschaft auf dem Platz. Ja. Timo Becker hat es auch dann gelobt und meinte, der Typ rennt 35 km/h, schmeißt in jeden Ball, hat einen Körper wie ein Büffel, einen Schuss wie ein Pferd. Und Riesenpotenzial. Wenn er ja. vielleicht noch im ersten Kontakt sich verbessert, technisch ein bisschen besser wird, Abschluss ein bisschen besser in die Position reinkommt, dann kann man da echt Spaß haben. Man muss auch sagen, er kam letztes Jahr und nicht mal eine Ausbildungsentschädigung musste gezahlt werden vom VfL Osnabrück. Also Ben Manga hat ihn da aus dem Nichts geholt irgendwo. Und jetzt sieht man ja, dass er auf jeden Fall Potenzial hat, eine gute Profikarriere zu machen, was man ihm letztes Jahr nicht unbedingt zugetraut hatte. Also Hut ab vor Peter Remmert.
Er hätte ja beinahe noch seinen Abend komplett veredeln können, wenn er den einen Nachschuss noch nicht über die Latte, sondern unter die Latte gesetzt hätte.
Ja.
Ja, aber um Gottes Willen, kein Vor. Also nee, auf jeden Fall. Super, super Spiel.
Robin, was mir besonders imponiert hat gestern, ist, zwei Dinge sind mir extrem aufgefallen, die unterstreichen, dass das eben keine Zufallsleistung war. Zum einen, das hatten wir im Vorgespräch auch mal gesagt, das hast du gesagt, Schalke hat bei Ballgewinn, also erstmal hochgepresst und stark gepresst, viel hinterhergelaufen, genau wie Music das wollte. Und bei Ballgewinn immer schnell den Weg nach vorne gesucht und nicht eben quer, wie oft in der Vergangenheit. Also offensichtlich eingeübtes Verhalten, was umgesetzt wird. Und der zweite, die Standards. Die waren in den letzten 5-6 Wochen, laut Music zumindest, du warst viel näher dran, ja auch immer Thema im Training. Und Antwia Jay hat, wie ich finde, ein paar sehr ordentliche Ecken geschlagen, auch Einwürfe und Freistöße und war ja fast alle gefährlich und letztendlich auch einmal sogar die Torvorlage.
Genau, also was auffällt, es wurde auch viel trainiert tatsächlich, Einwürfe, Eckbälle vor allem, Freistöße aus dem Halbfeld. Tim Hoglan ist ja da als Co-Trainer so ein bisschen federführend verantwortlich. Ja, es hat funktioniert. Also mit links hat, glaube ich, Vitali Becker die Ecken sogar geschlagen, war auch gut, auch in den Trainings, in den Testspielen war es gut. Und das ist eine Waffe, gerade wenn man so spielt, wie Miron Muslic das machen will. Also dieser Überfallfußball, Pressing und dann schnell nach vorne. Das Spiel ist ja nicht darauf ausgelegt, dass Schalke viel den Ball hat, dass Schalke aus dem ruhigen Aufbau herauskommt, sondern dass man Momente hat. Und so ein Pressing-Moment, da holst du ja vielleicht mal eine Ecke raus, nur wenn du den Torwart unter Druck setzt oder den Verteidiger. Und dass du dann solche Situationen, Standards nutzen solltest, ist klar. Aber du hast ja mit Katic auch jemanden, der seinen Kopf ja überall reinhält. Und
Timo Becker. Was denn das Wort?
Ja, Timo Becker, kopfballstark. Ron Schallenberg auch, auch wenn er nicht der Allergrößte ist. Ich glaube, was die Kopfballtechnik angeht und das Timing, ist er vielleicht der Beste im Kader, meiner Meinung nach, was so das Kopfballspiel angeht. Also es war schon einige. Peter Remmert, wenn er spielt. Also war schon einige, die auch in der Luft wirklich stark sind.
Kenan Karaman, wenn er dann nächste Woche sehr wahrscheinlich wieder im...
Aber ganz kurz, es ist also sehr arbeitsintensiv. Ne? Ich habe in der ersten Halbzeit noch gedacht, das sieht super aus, gerade dieses hohe Anlaufen. Die haben den Torwart und die Innenverteidiger ständig unter Druck gesetzt und sind auf den Sack gegangen. Das muss man natürlich durchheißen.
Ja, aber das sagt Miron Music ja auch letztes Jahr schon vor der Saison oft gesagt, dass er in Plymouth es geschafft hat, dass seine Mannschaft, weil er abgeschlagener Letzter war, übernommen hatte, dass er die Mannschaft dahingehend entwickelt hat, dass sie dann zumindest was die physischen Werte und was diese Laufwerte, was die Pressingwerte anging, dass sie da zu den besten Teams der Liga gehörten. Vorher bei Cercle Brügge war es ja sogar so, dass er in vielen Statistiken europaweit führend war, was so diese Lauf- und dynamischen Werte anging. Und dann wird der Schalke aufbringen. Das ist ja das, was diese neue Schalke-DNA, die ja da das Spielsystem jetzt sein soll, ausdrückt. Schalke soll, was die Physis angeht, was die Laufbereitschaft angeht, einfach die beste Mannschaft der Liga sein. Und das soll der Trumpf sein. Und deshalb hat man Leute geholt wie Elfausi, den du gerade angesprochen hast, auch von mir eine Note 1,5 bekommen, fand ich überragend. Der war in der ersten Halbzeit einfach überall auf dem Platz.
Ist so, ja.
Der ist gelaufen wie ein Wahnsinniger und hat dann sogar mit dem Ball noch was anfangen können. Ich kann mich erinnern, der Hacke auf Schallenberg und Schallenberg dann auf Gantenbein raus und wo eine riesen Chance entsteht.
Apropos Gantenbein, ja. Hat der bitte seinen Zwilling geschickt? Nein, also bitte nicht falsch verstehen. Ich meine das positiv. Ich habe den Jungen noch nie so gut für Schalke spielen sehen. Mich hat er gestern sprachlos gemacht, zumal ich ein paar Tage vorher nach dem bei dem Sevilla-Testspiel noch dachte, auweia, Kantenbein und Donkor, das wird aber gefährlich für Schalke.
Ja, muss man sagen. Gute Leistung. Ich habe auch, glaube ich, sogar in der Einzelkritik geschrieben, dass es seine beste Leistung im königsblauen Trikot war. Wenn er immer so spielt, Verstärkung, kann man mitarbeiten.
Über eine Szene müssen wir auf jeden Fall noch reden, die dann kurz vor Schluss nochmal so ein bisschen Aufregung reingebracht hat, neben dem Gegentor, war das die gelb-rote Karte für Katic. Die ist ein bisschen kurios zustande gekommen, erzähl mal.
Ja, ich finde, das Gelb-Rote war nicht mal das Kuriosum, also das war natürlich schon kurios, aber es fing schon vorher an. Also ich glaube, Mertcan Ayhan hat Nikola Katic am Kopf getroffen, irgendwie ein Zusammenprall, ich weiß gar nicht genau. Und dann war Nikola Katic sichtlich benommen und angeschlagen. Er ist dann runter, wurde vom Betreuern runtergebracht und wurde vom Mannschaftsarzt Dr. Ingelfinger von Schalke auch untersucht.
Hat ein blutendes Ohr, ne? Glaube ich auch.
Ich war auf der Tribüne, ich habe es ja von oben nicht, dass die Stelle des Bluts genau erkennen konnte. Jedenfalls hatte er einen blutigen Schädel und der Mannschaftsarzt, so hat Juri Mölders uns nach dem Spiel gesagt, hat klar gesagt, Nikola darf nicht zurück auf den Platz. Und eigentlich denkt man ja, wenn der Mannschaftsarzt sagt, geht nicht, dann sollte er draußen bleiben. Plötzlich hat Nikola Katic sich wohl, so hat Mölder erklärt, einfach ohne Absprache losgerissen, mehr oder weniger, und stand auf dem Platz. Und dann kam er direkt der Freistoß eingeflogen. Und man hat schon den Eindruck gehabt, dass Katic gar nicht genau wusste, wo er ist, was er macht.
Welche
Deshalb
Sportart.
Geht er da mit der Hand hin und kassiert gelb-rot. Im Endeffekt ist die gelb-rote Karte mehr oder weniger egal. Es ist nichts draus passiert, sportlich. Aber man muss halt die Frage stellen, ob das nicht irgendwie total unverantwortlich war, auch von Schalke 04, dass man zulässt, dass dieser Spieler, der an sich nicht benommen ist und vom Arzt keinen Go bekommen hat bei einer Kopfverletzung, womit ja nicht zu spaßen ist, dass der da wieder auf den Platz gerannt ist. Das muss man ja irgendwie verhindern.
Das war natürlich eine sehr hektische Situation, ne? Das war nach dem Gegentor, glaube ich.
Genau, da stand es 2-1.
Alle waren ein bisschen auf 180, gucken, dass man jetzt bloß 2-1 über die Zeit
zu bringen. Schalke 04 ja eine Fürsorgepflicht für seine Spieler. Und muss dafür sorgen, dass ein verletzter Spieler mit einer Kopfverletzung, in der NFL zum Beispiel gibt es dieses Concussion-Protokoll, das klar besagt, wenn Kopfverletzung ist, da gibt es neutrale Ärzte, die am Seitenrand die Leute dann, ich glaube, sogar in ein Zelt führen und 5 Minuten erstmal durchchecken, was da ist, weil Kopfverletzung, da kann ja ganz, ganz viel schlimme Sachen passieren.
Zumal Katic sich ja auch noch, glaube ich, im Testspiel eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.
Genau, dann zumindest eine Kopfverletzung. Gehirnerschütterung war es da, genau. Da musste er auch raus. Ja, ich glaube... Das muss aufgearbeitet werden. Also wir sind da dran, wir haben auch einen Text online zu, was Juri Möller gesagt hat, was die Einordnung ist. Wir haben dann DFB eine Stellungnahme angefragt, wie genau das sein kann, was genau die Regeln sind, weil Schalke sagt das eine, wir haben im Regelwerk mal nachgelesen gestern Abend, aber so richtig klar ist es nicht, die Schalker wussten es auch nicht und auch selbst der Schiri wusste es, so haben die Schalker es erklärt, wusste es nicht, die haben dann nach dem Spiel nochmal in Frankfurt angerufen und gefragt, was jetzt richtig gewesen wäre. Also das ist ein bisschen verworren und wir versuchen das noch ein bisschen aufzudröseln, das könnt ihr dann auf jeden Fall später nachlesen, spätestens morgen.
Ja. Ja, Nikola Katic war mit Sicherheit selber völlig euphorisiert und getragen. Ja, erste Mal jetzt, also Testspiele abgesehen, erste Mal in der Arena, dann bist du da, machst sogar noch eine Bude selber und ehrlicherweise ab der 71. Minute hat er auch angefangen zu krampfen, wenn man mal hingeguckt hat. Der hat sich hier und da mal so ein bisschen den Fuß gezogen, um zu entkrampfen. Also ich glaube, der aber auch am Ende seiner Kräfte.
Aber man kann auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, den Spieler, ne? Der ist voller Adrenalin und der will der Mannschaft unbedingt helfen, die letzten 2-3 Minuten. Er denkt, er kann das. Aber dafür gibt's ja Ärzte, die halt drüber stehen sollten. Und ein Vereinsarzt ist ja vielleicht dann so ein bisschen eine blau-weiße Brille, wobei er auch gesagt hat, das geht nicht. Deshalb wäre es ja vielleicht sinnvoll, einen neutralen Arzt dahin zu stellen, der dann unabhängig von der Vereinszugehörigkeit entscheidet, ob es medizinisch vertretbar ist, dass dieser Spieler wieder auf den Platz kommt.
Du hast aber gerade gesagt, sportlich spielt es keine Rolle. Also für den Ausgang des gestrigen Spiels nicht,
sagen, genau.
Das stimmt ja. Aber gegen Lautern kommende Woche fehlt er natürlich schon. Also.
Ja, also wir sind aber nach dieser Verletzung, nach diesen Bildern, er ist ja auch dann vom Platz getaumelt nach der gelb-roten Karte. Nicht, weil er traurig war, sondern weil er sichtlich benommen war, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, das war eine Ferndiagnose, klar. Aber ich glaube schon, dass er eh ausgefallen wäre nächste Woche mit dieser Kopfverletzung. Deshalb ist es vielleicht eher zweitrangig, dass er da gesperrt ist.
Und? Was glaubst du, wie stellt sich dann die Innenverteidigung auf?
Gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass Mertcan Ayhan dann reinrückt, Timo Becker vielleicht ins Zentrum rückt als Chef und Mertcan dann rechts verteidigt, Sanchez links. Ja. Das wäre jetzt denkbar.
Ayhan war gestern, er hat ja dann ein paar Minütchen gespielt, da war ein bisschen nervös, das hat man gesehen, aber wer ihn in der U19 schon mal hat spielen sehen, der Typ ist richtig geil.
In der Vorbereitung auch, also neben Vitali Becker und Peter Remmert ja auch, der große Gewinner ist Mertcan Ayhan. Ne? Also totale Ruhe am Ball, abgezockt, auch schon mit seinen 18 Jahren extrem klar. Wir hatten ihn im Interview im Trainingslager, wirklich beeindruckend.
Das kann man übrigens alles noch auf WhatsApp nachlesen, auch empfehle ich.
Genau, Bulut ist Slapstick-Szenen, also der hat dann, um es so zu konkretisieren, seine erste Szene hat er zusammenprall mit Joris Karius gehabt, dann
der hätte auch noch böse enden
genau, können. Genau, dann beim Schiri-Ball den Schiri abgeschossen und dann kartet halt, ich glaube.
Ja, bei einem Seitenverzieher, glaube ich, einmal.
Ja. Ja, war unglücklich, aber ich sag mal so, das erste Mal in der Arena, der Junge kommt auch aus Gelsenkirchen, total, und dem bedeutet das alles, ne?
Ja.
Und das erste Mal ist jetzt geschafft und beim nächsten Mal hat er dann diese Nervosität nicht mehr und zeigt und dann, was er wirklich kann.
In die Fußstapfen des großen Bruders und das hat ja alles eine total geile Vorgeschichte. Und
ich glaube einfach, wenn man dieses Debüt hinter sich hat, dann ist alles einfacher. Ja.
Nächste Woche wird Kenan Karaman wieder mit von der Partie sein. Wo siehst du den? Wer wird dann für ihn rausgehen?
Ja, gute Frage. Karaman ist ja dann klar auf einer von den beiden Zehnerpositionen, die ja gestern Remmert und Christopher Anfi Adjei bekleidet haben, die es beide gut gemacht haben. Auch ja, Anfi Adjei war für mich in der ersten halben Stunde der beste Platz.
Absolut.
Hatte super viele Aktionen, im Pressing war er super, hatte den Einwurf, er war einfach komplett gut, vielleicht die beste halbe Stunde seiner Schalke-Zeit.
Ja.
Trotzdem ist klar, dass Karaman, wenn er starten sollte, für einen der beiden reinrückt. Und ja, wenn er Karaman fit ist, wird er starten. Also diese Startelf-Garantie hat er, glaube ich.
Ey, ist auch Wahnsinn, ne? Ich hätte vor einigen Wochen noch nicht gedacht, dass wir auf einzelnen Positionen zum Saisonbeginn im Zweifel so ein Luxusproblemchen haben, dass man sagt, du hast halt zwei Starter, die ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben und dann kommt einer, der klar in die erste Elf gehört, wenn er fit ist. Hätte ich vor ein paar Wochen echt nicht gedacht.
Das geht ja sogar noch weiter.
Du hast Bulut sogar noch draußen, weiter. Ne? Der kam auch nur für ein paar Minuten rein.
Wenn man die Offensivposition sich anguckt, diese beiden Zehnerpositionen. In der Vorbereitung hat Ilyes Amash da ja gut häufig gespielt und auch einen ganz guten Job gemacht, der mit seinen Dribblings auch dieses gewisse Etwas bringen kann, was gestern vielleicht nicht ganz so gefragt war in diesem noch kämpferischeren Spiel. Und auch Armin Younes, ne? Also immerhin Ex-Nationalspieler, der auch die Woche wieder trainiert hat. Also ist nicht so, dass er verletzt war. Das war schon eher Leistungsgründe, warum er nicht im Kader stand. Er stand nicht mehr im Kader. Und das ist natürlich auch ein klares Zeichen, dass mit ihm nicht mehr geplant wird. Und Younes einer der Spieler ist, die Schalke noch verlassen dürfen diesen Sommer.
Stehen da noch mehr auf der Abschlussliste? Weißt du da was?
Ja, also Papa Mesa Bar ist ja kein Geheimnis. Ne? Ja. Der ist ja quasi schon weg. Hängt nur noch darum, dass er als Senegalese ein Arbeitsvisum noch in England braucht. Ja, saut ein bisschen länger.
Da kann man aber auch das große Wort Missverständnis drunter ziehen, glaube ich, unter diesem Transfer.
Ja, ich war nie ein Fan von ihm. Ja. Dass er die Nummer 10 auf Schalke getragen hat, es gab bessere Spieler mit der Nummer 10 auf Schalke. Aber letztlich muss man aber sagen, obwohl ich nie ein Fan von ihm war, das Münsterspiel hat er mit seinem Tor entschieden. Er hat ungefähr 300.000 Euro Ablöse gekostet, plus ein paar Boni für Ex-Clubs. Und jetzt kann man ihn für den gleichen Preis wieder verkaufen. Man hat also kein Verlustgeschäft gemacht. Ich frage mich trotzdem, was man in ihm gesehen hat beim Scouting, muss ich ehrlich sagen. Aber letztlich ist es jetzt kein Millionengrab, so wie es in der Vergangenheit ganz, ganz viele gab bei Transferflops. Plus minus null nach dem Heimweh oder weg, braucht keiner mehr drüber reden, ist eigentlich egal. Also der wird nicht in die Vereinsgeschichte von Schalke eingehen als Flop und schon gar nicht als Top-Transfer. Der wird einfach vergessen werden. Bei allem Respekt.
Okay, Bar wird gehen müssen.
Bulut?
Ja, also ich denke schon, dass Bulut weiterhin Kandidat ist, der den Verein verlassen kann. Und da gibt es aber immer noch keine konkreten dollen Anfragen. Also das ist
aber
jetzt
auch nur, wenn Bewegung viel Geld reinkommt. Ansonsten genau. Gibt es keinen Grund. Ja.
Genau. Auch haben wir ja auch aufgedröselt rund um den Schalke-Tag, dass durch das Genossenschaftsgeld, was natürlich dann bilanziell etwas kompliziert ist, deshalb lest besser nach, anstatt es von mir erklären zu lassen, dass auf jeden Fall durch die Einnahmen der Genossenschaft, die ja etwas über 8 Millionen sind, wird das Eigenkapital dann auch gesteigert um rund 4 Millionen. Das heißt, die Eigenkapitalauflage, Schalke muss ja, ich glaube, 4,8 Millionen Euro Transferüberschuss bzw. Gewinn erwirtschaften, das Eigenkapital verbessern, um den Punktabzug für die kommende Saison zu vermeiden. Das ist jetzt durch diese Genossenschaftskohle fast geschafft. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr, wie es am Anfang der Transferperiode immer hieß und alle gedacht haben, auf jeden Fall 1, 2 Topspieler verkaufen, damit man keinen Punktabzug bekommt, sondern das sollte jetzt auch fast so zu wuppen sein. Trotzdem ist Tyler Mbulu natürlich interessant für andere Clubs. Er hat vielleicht andere Ambitionen. Und das ist ja auch so ein bisschen bezeichnend, dass er jetzt auch in der B11 gestanden hat, auch in der Vorbereitung häufig in der B11 war. Vielleicht einfach, weil man davon ausgeht, dass er nicht mehr auf Schalke spielen wird diese Saison. Das war dann gedacht, man geht mit Duncan Gantenbein rein und ja, damit man da nicht diese böse Überraschung hat und denkt, scheiße, wir müssen umplanen, sondern es ist jetzt nicht so, sondern
die Zeit ist um, aber ich glaube, ein bisschen hängen wir noch dran, ne? Weil Bonus für den ersten Spieltag und Bonus für das schicke neue Studio übrigens. schönen Gruß. Wir müssen vielleicht noch über die Szene reden. Kurz nach Abpfiff, Miron Muslic läuft alleine auf die Nordkurve zu und klopft sich dreimal auf die Brust. Ja.
Ich musste schmunzeln, sagen wir so. Es ist ja nicht üblich, dass ein Trainer vor der Mannschaft sich von der Kurve feiern lässt. Aber ich glaube, wir sollten uns auch nicht so eine Riesennummer draus machen.
Miron, um Gottes Willen, wollte ich, nein.
Total emotionaler Typ, der da irgendwie seine Emotionen freien Lauf gelassen hat. Das macht ihn irgendwie auch aus. Das ist ja seine Art. Das macht ihn so ein bisschen sympathisch auch.
Ja, ich kaufe ihm auch völlig ab, was er immer wieder betont. Für einen Club wie Schalke arbeiten zu dürfen, ist ein Geschenk, ist etwas, was nur wenigen Trainern am Ende des Tages tatsächlich gelingt. Und diese Emotionen, die tragen, ganz ehrlich, hier, wenn ihr sehen könnt, ich weiß nicht, wie scharf die Kamera ist. Ich habe auch nach 20 Minuten immer noch Gänsehaut und ich glaube, davon war er getragen.
Absolut, na klar. Und ich sag mal, wenn man die Vereine guckt, wo er bisher gespielt hat, Plymouth, Brügge, da war keiner dabei, der ein Stadion mit 60.000 Leuten hat, die so eine Alarm machen. Und ich glaube, das als Trainer im Heimspiel, erste Saisonspiel, du gewinnst das Ding, du bist, glaube ich, bis hier oben voll mit
anderen. Ja, vor allem, ich glaube auch selbst, er tut immer auf der Pressekonferenz abgezockt und cool, aber dadurch, dass er ja einfach der personifizierte Hoffnungsträger des ganzen Vereins ist, er macht sich selber auch krass Druck, ne? Er fühlt diese Rolle aus mit der Emotionalität, er geht bewusst da auch, treibt es auf die Spitze vielleicht auch in seiner Rhetorik, damit er die Leute anzündet und damit er die Mannschaft mitnimmt, was er bis jetzt super gut schafft.
Ich wollte sagen, das hat er erreicht.
Dass dann nach so einem emotionalen Spiel mit so einer wilden Schlussphase auch was von ihm abfällt, ist ja einfach menschlich.
Ja.
Und das ist ja einfach vielleicht irgendwie das größte Highlight, ich habe jetzt nie mit Ihnen darüber gesprochen, explizit, aber vielleicht das größte Highlight seiner bisherigen Trainerkarriere gestern gewesen. Oder eins der Top 5 Momente, ziemlich sicher. Ja. Dass man dann vielleicht aus sich rauskommt, ist menschlich.
Dazu passt vielleicht als Schlusswort Juri Möllers Saisonziel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Möller antwortete auf die Frage, was sein Saisonziel sei für Schalke. Den Trainer nicht zu wechseln. So, da gehe ich mit. Ich hoffe, es bleibt alles so erfolgreich und so geil wie gestern. Und dann brauchen wir Music auch nicht wechseln.
Alles klar. Das war's von uns. Am Freitag geht's schon weiter mit dem Auswärtsspiel auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern. Wir werden es in gewohnter Form aufarbeiten und nachbereiten.
Und Robin und Andi werden da sein?
Andi nicht tatsächlich.
Immer noch im Urlaub?
Nee, nicht. Aber Andi hat nächstes Wochenende irgendwie Termine. Das heißt, Lautern muss er nochmal auslassen.
Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in diesem erlauchten Kreis wieder. Genießt das Wochenende. Es gibt kein schöneres Wochenende, als wenn Schalke am Freitag gewinnt.
Und Kranger Kirmes ist auch. Ich war gestern vor dem Spiel auf der Kranger Kirmes, um ein paar Schalker abzugreifen. Es war tatsächlich schon relativ königsblau dort.
Ja, also immer, klar. Ja, und nass.
Nass auch, aber auch vielen Dank an alle Leute, die mir da ihre Meinung gesagt haben zu Schalke. Es ist immer wieder sehr nett, dieses Feedback zu bekommen.
Ja, absolut. Das erleben wir alle. Genau.
Folgt uns bitte, abonniert uns und bleibt uns treu.
Genau. Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge.
Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.